Haben eben gesungen, ich sage, du bist mein Gott. Und das ist so auch, gehört ja auch so als wichtiger Eckstein des christlichen Glaubens, das Bekenntnis. Was sage ich zu mir selber? Das ist ja auch mit den anderen Worten jetzt so ausgesprochen, was glauben wir? Und so wird es ja auch im Inhalt der Bibelarbeit heute sein. Es bleibt das Thema, ich vertrete den Georg hier heute. Das Thema hat er auch schon angekündigt. Und es geht weiter um die Besonderheit im Markus-Evangelium mit den Waschungen. Ja, da haben wir das Zeichen mit dem Wasserhahn und der Reinigung der Hände. So sind hier die Themen nacheinander aufgelistet. Und da sind wir heute. Wenn wir uns noch erinnern, es war der Sabbat, was wir zum letzten Mal im Markus-Evangelium als besonderen Schwerpunkt betrachtet haben. Thema rein und unrein im Markus-Evangelium. Es ist deswegen, stecht das bei Markus heraus, weil wir daran gerade sehen, dass Markus diese jüdische Handlungen erklärt. Die werden auch in den anderen Evangelien beschrieben, aber so Matthäus schreibt mehr an die Juden, sie kennen das, denen braucht man das nicht erklären. Das Markus-Evangelium ist mehr an die Heidenchristen gerichtet und somit kommen die Erklärungen von Markus auch, was da eigentlich geschieht und warum sie inhaltlich, die Schriftgelehrte mit Jesus, worüber sie sprechen. Es ist aber auch eine wichtige Grundlage für später, für die Apostelgeschichte. Denn das Thema zieht sich noch lange durch die junge Gemeinde Jesu, zieht sich das in der ganzen Apostelgeschichte durch, genau dieses Thema Reinheit, rein, unrein, welches Mittel macht rein? Was verunreinigt uns Mensch? Das Thema zieht sich weiter und es zieht sich, glaube ich, bis heute hinein. Ich werde ein Beispiel geben, wo wir das merken, dass wir uns heute nach 2000 Jahren vielleicht immer noch an einigen Stellen ein bisschen unsicher fühlen in diesem Thema, was ist Unreinheit? Was macht uns Menschen unrein? Was macht uns rein? Und Markus hat das Besondere hier, dass er Sätze und Worte von Jesus erwähnt, gerade zu diesem Thema, welche die anderen Evangelisten so nicht sagen. Das ist das Besondere. Und wir werden als Grundlage Kapitel 7 nehmen im Markus-Evangelium. Und das ist der zweite Abschnitt, der bei Markus so lang ist, wo er eine verbale Auseinandersetzung oder eine Rede Jesu so lange aufschreibt in einem. Bei Markus sind immer kurze Reden und eine Handlung, kurze Rede und eine Handlung. Hier im Kapitel 7 nimmt das ungewöhnlich viel Platz ein, worüber sie hier sprechen, und dazwischen gibt es nicht eine Handlung. Das ist vielleicht das Besondere an ja, ähnlich soll es gehen, ja? Okay. Ja, wenn das schlecht zu sehen ist, dann werde ich das einmal laut lesen. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt, also hier kommt die Erklärung, mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Sie, das sind hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und dann erklärt Markus Folgendes: Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und eiernem Geschirr und Polster. Wie wir das auch in diesem Thema betont haben, ist ja die, so wie das hier auch wieder kommt, die Schriftgelehrten fragen Jesus nicht nach seiner Handlung, sondern nach der Handlung seiner Jünger. Und das, was sie da fragen, ist ja aus, wie sie das hier nennen, weil sie die Überlieferung der Alten nicht halten. Und deswegen ist das für uns noch einmal wichtig in diesem Konflikt, der hier jetzt entsteht, das noch mal wieder festzumachen, dass es in der jüdischen Gesetzgebung damals, außer den 5 Büchern Mose, noch andere Schriften gab. Und diese anderen Schriften, von denen sprechen wir hier, ja, noch eins weiter. Wenn wir solche Begriffe hören wie die Überlieferung der Ältesten oder wie hier die Überlieferung der Alten, wenn das so übersetzt wird, dann bedeutet das, dass wir nicht in dem mittleren Kreis sind, nicht in der Tora. Das waren die reinen Schriften der 5 Bücher Mose. Die Mishnah, das ist jetzt der strittige Punkt, so wie Georg das schon gesagt hatte. Die Mishnah ist das, was die Juden zur Zeit Jesu und vor ihm, ganz stark wurde das nach Esra, nach der babylonischen Gefangenschaft, dass sie gesagt haben, Mose hat außer dem schriftlichen Gesetz noch eine mündliche Überlieferung bekommen. Und die heißt Mishnah. Das ist alles, was Mose mündlich bekommen hat, hat es den Alten weitergegeben, hat es aber nicht aufgeschrieben. Und zu diesem, was mündlich überliefert wurde, so verstanden die Juden das, wurden Erklärungen gegeben. Die Gemara, so nennen sie das. Das sind die Erklärungen zu der mündlichen Überlieferung und das alles zusammengefasst, das ist der Talmud. Deswegen ist Talmud nicht etwas Abgeschlossenes, das ist immer erweiterbar, weil das Erklärungen gibt. Aber sie sagen, was es nicht erweiterbar ist, das ist die Mishnah eigentlich. Nur das wurde erstmal nach Jesus im 2. Jahrhundert überhaupt schriftlich festgemacht. Deswegen gab es natürlich in dieser Hinsicht die häufigste Konfliktsituationen, weil die Juden verstanden das so, dass die mündliche Überlieferung, das, was Gott Mose gesagt hat und was er den Alten gesagt hat, dass das genauso verbindlich und genauso vom Gewicht her, genauso Gottes Wort ist wie die fünf Bücher Mose, die schriftlich verfasst wurden. Und das war die Konfliktsituation. Deswegen, wenn wir die Evangelium in diesem Gesichtspunkt betrachten, dann gibt es da fast alle Konflikte, die gehen um diese mündliche Überlieferung. Es gibt nur einen Fall, in dem Jesus selber nach dem Gesetz Mose gefragt wird. Aber es gibt auch Fälle, da fragen sie ihm nach der Überlieferung der Alten, aber er geht auf das Gesetz Mose zurück. Diese Stellen gibt es häufiger, aber gefragt nach dem Gesetz Mose wird er nur einmal an der Stelle, als die Frau, die man dahin bringt, scheinbar mit Zeugen, die Ehebruch begangen haben sollte und die jetzt gesteinigt wurde. Da berufen sie sich auf das Gesetz Mose und sagen, so und jetzt sollst du uns antworten, wie sollen wir handeln, denn in der Tora, hier sagen sie nicht in der Überlieferung der Ältesten, sondern in der Tora, da steht, man soll sie jetzt steinigen. Und so wie Jesus da handelt, ist das auch, wie man sagt, geht er sehr nach dem Gesetz vor und ändert das da an der Stelle auch nicht, sondern das Gesetz schreibt weiter vor, dass die Steinigung sollen die Leute beginnen, die Zeugen sind von diesem Verbrechen. Und deswegen war das nicht ein allgemeiner wahrscheinlich Ruf an alle, wer von euch ohne Sünde ist, sondern erstmal an die ersten Zeugen, die das tun sollten. Die sollten jetzt beginnen zu steinigen. Und wenn die das nicht konnten, weil sie selber nicht ohne Sünde waren und weil sie vielleicht auch gar nicht echte Zeugen waren, so blieb das da aus. Und somit haben die Juden Jesus hier auch nicht beschuldigt, nicht nach dem Gesetz gehandelt zu haben. Er ging hier nach dem Gesetz vor. Aber jedes Mal, wenn die Auseinandersetzung mit der Überlieferung der Ältesten geht, da spricht Jesus dagegen, auch sehr deutlich, mit sehr deutlichen Worten. Und das betont ja Markus hier auch immer wieder neu. Jesus zeigt, wo die Schwierigkeiten damit ist, auch gerade in diesem Kapitel 7, dass das mündliche Gesetz, wenn das dem geschriebenen Wort Gottes gleichgesetzt wird, dann hat man das getan, was man nicht tun sollte. Man soll zu dem Wort Gottes nicht dazu tun. Denn das Gesetz oder dieses sich schuldig zu machen am Wort Gottes mit dem Wegnehmen und dazu tun, das war gleichermaßen nicht erlaubt. Und deswegen dieses Dazutun, sagt Jesus, führt ja dazu, wenn wir die mündliche Überlieferung der Tora gleichsetzen, dann wird dadurch das passieren, was oft passiert. Wir setzen dadurch das Wort Gottes außer Kraft. Und das Beispiel von dem der Pflicht der Kinder, den Eltern gegenüber, die führt der Jesus hier als Beispiel an. Wenn wir uns jetzt aber fragen, von unserem Abschnitt, was wir gelesen haben, dann können wir das hier deutlich erkennen. Es geht hier in diesem Fall um die Überlieferung der Alten oder der Ältesten, um diese mündliche Überlieferung, nicht um ein Gesetz aus den fünf Büchern Mose. Wir können eins weiterklicken. Denn so sagt uns ja Vers 5, Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Und hier ist ja für den Menschen im 21. Jahrhundert auch wichtig zu wissen, dass es hier nicht darum geht, dass wenn wir jetzt vom Einkauf kommen oder irgendwo, da sagen wir, wir waschen uns die Hände, das ist ekelhaft. Darum geht das hier nicht. Es geht hier um diese kultische Reinheit, um die Vorgaben, was macht einen Menschen jetzt unrein vor Gott. Um die Reinheit ging das hier, nicht um das, was wir sagen, jetzt habe ich in der Erde gearbeitet oder habe meine Hände dreckig gemacht, jetzt wasche ich mich. Es ging um eine Reinheit, die jetzt nicht mit der Sauberkeit im Sinne von Hygiene zu tun hatte, sondern um die Reinheit vor Gott herzustellen. Und diese Gesetze der Reinheit, die sind sehr deutlich. Und ich würde auch gar nicht anders wissen, wenn man sich jetzt 4. Mose, Kapitel 19, wer sich das jetzt vermerken kann, schreibt es euch irgendwo auf. 3. Mose 15, da sind Gesetze in der Tora, jetzt nicht in der Überlieferung der Alten, sondern in der Tora, die sehr deutlich darüber sprechen, dass man sich wirklich mit Wasser waschen soll. Und was alles einen Menschen verunreinigt. Wir werden gleich nochmal darauf kommen. Deswegen, so als Mensch, der jetzt das so liest, kann man das sehr gut verstehen. Warum so deutliche Vorschriften gegeben wurden, warum die Menschen Angst hatten, vielleicht habe ich unwissend jemanden berührt, begegnet, jemand hat mich berührt, der unrein ist. Und deswegen brauche ich doch dieses Bad, ich brauche doch diese Reinigung. Das war von dem menschlichen Verständnis her sehr deutlich. Und so wollen wir mal eins weiter. Ja. Rein und unrein ist auch vor der Zeit des Gesetzes in der Menschheit, und die Menschen hatten ja eine Beziehung zu Gott, so wie Noah, ein sehr klares Verständnis. Denn für ihn ist das klar, dass es reine und unreine Tiere gibt, auch wenn es kein geschriebenes Gesetz gibt darüber. Aber das ist für Noah eine klare Stellung. Und das gibt es, und die ist so selbstverständlich für die Menschen, dass sie diese Unterscheidung machen, dass sie auch in der Schöpfung Gottes Reines und Unreines voneinander unterscheiden. Dann haben wir aber auch noch das Verständnis von rein und unrein jetzt speziell für das Volk Israel. Da war das natürlich durch die Gesetzgebung sehr klar und detailliert aufgelistet. Was war rein und was ist unrein, das war bei den Israeliten sehr deutlich formuliert. Und hier sind gerade so diese Stellen im 3. Buch Mose, im 4. Buch Mose, Kapitel 19, da 15, eine gute Beschreibung dafür, damit man das auch versteht, was damit alles verbunden war. Und wir merken, das ging so bis zu dem ganz normalen menschlichen Alltag. Und das können wir jetzt so mit diesem dritten Begriff gut beschreiben, denn es waren viele Dinge da, die zu Unreinheit führten, von denen der Mensch ja keinen Ausweg hatte. Er war damit einfach verbunden, auch im Alltag seines Lebens. Er konnte ja gar nicht sich von allem enthalten. Dazu gehörten solche auch Handlungen, die zum Familienleben gehören, zu der Geschlechtlichkeit des Menschen, die monatlichen Regeln der Frau. Das gehörte alles zu diesem Prozess, was auch Menschen verunreinigte. Krankheiten, die Geburt. Und dann gab es unterschiedliche Zeit und Handlungen, Waschungen, mit denen ja zu sagen, diese Reinigung geschehen sollte. Das war jetzt nicht Überlieferung der Ältesten, sondern das war Gesetz der Tora. Dass diese Unreinheit auch übertragbar ist, genau das, so steht es da in diesen Beschreibungen, dass Personen, die selber unrein sind und einen anderen berühren, dass der dadurch unrein wird. Und das waren bestimmt in der Überlieferung und in der Erklärung, würde das dann so vielseitig beschrieben aus der Lebenserfahrung, dass es keine andere Auswege gab, als jedes Mal, ob ich jetzt weiß, ich habe mich verunreinigt oder nicht, damit das nicht auf einmal geschieht und ich weiß es nicht. Deswegen waren diese Waschungen, ja in jedem Haushalt waren diese Krüge mit Wasser, auch bei den Leuten damals, die, wie wir gelesen haben, bei der Hochzeit zu Kana, eigentlich waren das genau die Krüge, mit denen, die nahmen ja auch ein ganzes Bad, wenn sie einmal rausgingen, weil sie wussten nicht, ob sie jemand berühren würde. Und ich glaube, in der Begebenheit, als Jesus da in der Menge der Menschen ist und diese Frau, die ihn da berührt, da ist das Beispiel sehr deutlich, sowas konnte geschehen, so lehrten die Pharisäer, man würde unwissend berührt von jemandem, der unrein ist, und dann ist man unrein. Und damit du das aber wieder rein wirst, dann komm nach Hause, nimm dieses Reinigungsbad und warte bis zum Abend, und dann bist du rein. Und so diese Sicherheitsvorkehrungen der Reinheit. Wir müssen eins nicht vergessen, der Begriff Reinheit wird im Neuen Testament ja auch weitergeführt. Auch in Jesus seinen Ausführungen hebt er das nicht auf. Er hebt das nicht auf, dass dieses Verständnis von rein und unrein wird nicht aufgehoben durch das Neue Testament und durch das Evangelium. Aber es wird neu hereingebracht, was macht Menschen unrein? Und das ist das Besondere hier bei Markus. Und wie wird wieder Reinigung bewirkt? Womit? Wodurch? Auch heute, das meinte ich mit dem, ob wir nach 2000 Jahren Christentum uns da ganz von befreit haben. Als wir bei einem Paar waren oder bei einem Geschwisterpaar in Russland zu Besuch. Ich glaube, ich war da damals mit Lydia und Maria Penner. Dann sagte die Schwester auf einmal, wir haben hier in unserem Haus damals schon 3 Todesfälle gehabt. Und sie hat vorgeschlagen, ich sollte dafür beten, dass das Haus wieder gereinigt wird. Versteht ihr, weil hier in diesem 4. Buch Mose, Kapitel 19, ein Großteil dieses Kapitels gerade die Berührung mit Verstorbenen angesprochen wird. Wie sehr das verunreinigt nach dem Alten Testament. Und da musst du den Toten nicht mal berührt haben, wenn du in dem gleichen Raum bist. Oder du hast da ein Gefäß mit Lebensmittel und das ist nicht zugedeckt und jemand stirbt im Haus. Dann ist alles, was offen war, unrein. Mit diesem Gedanken im Alten Testament wollte Gott, dass sein Volk ein Gefühl dafür bekommt, ein Verständnis dafür bekommt, dass es Unreinheit gibt. Dass wir Menschen sündig sind vor Gott. Und deswegen sollen wir uns nicht wundern, das wird man nicht so vielleicht laut sagen, aber nicht jede Gemeinde ist bereit, mit Verstorbenen eine Trauerfeier im Gemeindehaus zu halten. Aus diesem Grund, weil Tote nach dem Alten Testament den Raum verunreinigen. Und deswegen glaube ich, wir sind nicht unbedingt ganz frei von diesem, ja, Wahrnehmung, Verständnis und auch Umgang. Umso mehr ist es wichtig, dass wir das, was Jesus hier sagt, verstehen. Denn in seinem erklärenden Wort sagt ja er genau das. Als aber sie von den Schriftgelehrten und Pharisäern sich gelöst haben, von der Volksmenge in ein Haus kamen, fragten ihm seine Jünger über das, was er gesagt hat, über dieses Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr so unverständig? Merkt euch nicht, dass alles von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Jesus appelliert hier schon an das Verständnis des Menschen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das, was hier geschieht, verstehen. Dass wir nicht zu der vielleicht auch verwirrenden Aussagen, die Aufklärung hat ja das sehr stark auf ihre Fahnen geschrieben und auch eine Aussage von Augustinus mal missbraucht, der hat ja mal gesagt, das Gebot Jesu hat sich so auf das Liebesgebot, ist das zusammengefasst, so hat Augustinus formuliert, liebe und dann tu, was du willst. So sind wir Menschen. Wir wollen das doch irgendwo mit einer Formel, mit einem Satz, aber das ist so gut, dass es nicht geht. Das Neue Testament umfasst Reinheit und Unreinheit doch sehr vielseitig und das ist aber gut, wenn wir das hier noch bei Markus uns noch einmal genauer anschauen. Markus gewichtet diese Begriffe sehr stark. Er will und er hat auch seinen Beitrag dazu gebracht, dass das, was später in der Apostelgeschichte geschieht, dass Grund hat, dass das ein Fundament hat. Und deswegen aus der Erinnerung ruft er gerade diese Worte von Jesus auf und bringt die in dem Evangelium rein. Das, was die anderen nicht so gemacht haben. Er will als Heidenmissionar sozusagen, dass Juden und Christen oder dass die Juden dieses Wahrnehmen, die Möglichkeit wahrnehmen, einen Heiden zu begegnen und ihm das Evangelium zu bringen und sich dann nicht waschen zu müssen. Das will Markus. Er will, dass wir nicht durch diese Gebote, die Menschen trennten und das zu seiner Zeit auch richtig und gut war, so schreibt Paulus uns das, das Gesetz ist richtig und gut. Es hatte zu seiner Zeit seine Aufgabe. Aber jetzt sollte das nicht das Hindernis sein. Es sollte, und nicht umsonst, nimmt Markus hier im Kapitel 7 die Geschichte von Vers 24 von der griechischen Frau. Er nimmt die genau in diese Abhandlung von rein und unrein mit hinein. Dass Jesus eine Frau sucht ihm auf, als er in Tyrus und Sidon, das waren die Gegenden, da war viel Mischvolk, das war nicht mehr eine reine jüdische Gegend. Und wenn Jesus mal müde war und er Erholung brauchte, dann zog er sich dahin zurück, weil da nicht so ein Anlauf an Menschen kam. Und somit kommt sie und sucht sich ihm auf. Das steht so in Vers 24. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Und es war eine griechische Frau aus Syroponzie gebürtig. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Das bringt Markus hier zusammen, in diese Geschichte, in diese gewaltigen Worte, dass Jesus vorher erklärt hat seinen Jüngern und gesagt hat, es ist nichts, was einen Menschen unreinen kann, was an ihn angetragen wird. Die Unreinheit, wir werden diese Worte noch lesen, die geschieht aus dem Gift, das der Mensch von sich gibt. Fluch, Ehebruch, Mord, falsches Zeugnis, das, was der Mensch von sich gibt, das macht ihm unrein, nicht die Berührung, die ein anderer an ihm macht. Und so ist auch diese Begegnung mit dieser griechischen Frau hier nicht von ungefähr bei Markus in einem Kapitel zusammengefasst. Und Markus teilt den Griechen hier diese große Freude mit. Er schreibt ja an die und sagt, jetzt ist das so. Es gibt nichts von außen in den Menschen kommt, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus den Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Kein anderer Evangelist bringt diese Worte Jesu zu oder erwähnt diese Worte Jesu. Aber gerade das ist das hier vielleicht andere bei Markus. Und Jesus zeigt hier in dieser Abhandlung auch, wo die Gefahr ist dann, wenn man diese Satzungen der Ältesten dem Wort Gottes gleichstellt. Aber hier geht Jesus selber weiter. Und er bleibt hier nicht da, wo die Ältesten ihm ansprechen und sie sprechen ihm von den Satzungen der Ältesten an. Jesus geht hier zu dem Gesetz selbst. Jesus geht zu dem Gesetz selbst und ist hier als der Herr der Tora, der jetzt sagen kann, was mit der Tora weiter geschieht. Oder was mit Reinheit und Unreinheit zu verstehen ist, was es bedeuten soll. Markus erwähnt hier einen Satz als ein Kommentar zu den Worten Jesu, und das ist in allen Bibeln ein bisschen unterschiedlich formuliert. Wir wollen uns mal die Schreibweise von Kapitel 7, Markus, Vers 19 nehmen. Also wer eine Luther 84 hat, da ist das sehr separat betont. Da merkt man, dass es ein Zitat ist oder eine Bewertung von Markus ist, dass er sozusagen das, was Jesus da gesagt hat über die Speisen, über das, was unrein macht, dass Markus das kommentiert und als ob er das mit einer großen Freude kommentiert, dass Jesus mit diesem Satz, was er hier gesagt hat, alle Speisen rein erklärt hat. dass jetzt eine neue Zeit einbricht. Und das scheint so, dass der Markus das so gerne den Heidenchristen gerade das vermitteln möchte. Ja, wer kann es mal lesen? Bei Schlachter kann man das kaum rauslesen. Hat jemand Luther 84? Ja, Alex, lese es mal.
Ja, Vers 19, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein.
Hier ist das so, dass Markus das so, als ob das, was Jesus da gesagt hat von den Speisen, was die bewirken am Menschen, dass Markus sich als ob hier freut und sagen kann, und damit hat er jetzt alle Speisen für rein erklärt. Und das ist auch, was später die Gemeinde Jesu ja noch lange begleitet hat, Geschwister. Das, was in dem Apostelkonzil geschieht, oder das, was mit Petrus geschieht, das sind ja Jahre schon vergangen von Jesus seine Himmelfahrt. Und dann die erste Begegnung mit Cornelius, das, was Petrus da erlebt mit den unreinen Tieren. Und wir merken, wie die Prägung ihm noch so festhält, dass er sagt, Herr, ich habe noch nie ein unreines Tier gegessen. Und was sagt die göttliche Stimme, Petrus? Was ich für rein erkläre, das erkläre du nicht für unrein. Und genau das ist hier, was Markus hier schon im Evangelium aufgreift und auch den Aposteln, und das können wir uns auch so vorstellen, weil er so der Jünger des Petrus war, dass er ihm vielleicht diese Worte von Jesus auch so erzählt hat, dass der Petrus das nachhinein alles noch in seine Erinnerung hat, was da dann alles geschah, was da eigentlich alles gesagt wurde. Und wie Jesus ihnen auch sagte, ihr könnt das jetzt nicht alles fassen, aber der Heilige Geist, wenn der kommt, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und deswegen haben wir die Heilige Schriften, weil der Heilige Geist ihnen diese Erinnerung gab, und wir haben die Evangelien. Auch die Jünger, als das hier geschieht, als sie hier Jesus diese deutliche Worte sagte von der Reinigung, ja, kommt er erstmal mit der Erklärung in Kapitel 7, dass man die Satzungen der Ältesten und selber das Gebot Gottes auf keinen Fall gleichstellen sollte. Und das ist diese Geschichte mit der Verpflichtung der Kinder gegenüber den Eltern. Aber so kommt das. So kommt das auch bei uns, wenn wir das immer weiter erklären und uns von dem Grundsatz entfernen, da kann das so geschehen. Weil die Logik war gut. Die Logik war, wenn so die Eltern, die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Und Jesus erklärt das, das äußert sich in dem, dass wenn die Eltern alt sind, dann sorgen sie weiter für die. Das war die Ehre an die Eltern. Jetzt kommt die Satzung der Ältesten dazu. Und irgendwann mal fragt wahrscheinlich jemand und sagt, aber ist das, was ich meinen Eltern geben sollte, also dieses Unterhaltsgeld, was ich für sie aufbringe, damit sie versorgt werden im Alter als Kind, wenn ich das Gott gebe, ist das nicht ein wichtigeres und größeres Opfer als den Eltern? Und dann sagt der menschliche Verstand, klar, das ist größer. Da musst du nur ein bestimmtes Wort sagen, Korban, und dann bist du von der Pflicht der Eltern befreit und dienst dem größeren Dienst, Gott. Und so sagt Jesus, tut ihr vieles. Also, menschliche Gebote, die stehen in der Gefahr, dass sie dadurch Gottes Gebote auflösen. Das war hier in dieser Auseinandersetzung mit den Speisen und Reinigung. Aber das war ja nur das Beispiel. Aber als Jesus und er rief zu sich die ganze Volksmenge und sprach zu ihnen, höret mir alle zu und fasset es. Und das ist gerade, was wir immer wieder drum ringen, Geschwister, dass wir das, was Jesus sagt, fassen sollen. Es ist nichts, was von außerhalb des Menschen an ihn eingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was von ihm ausgeht. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er dann in das Haus kommt, dann fragten ihm seine Jünger über dieses Gleichnis. Und hier merken wir, sie sind wahrscheinlich sehr verunsichert. Sie können es auch nicht fassen. Und wir verstehen das. Auch später konnte Petrus das immer noch nicht fassen. Das dauerte lange, bis er das fassen konnte. Aber gerade diesen Satz gibt es in keinem anderen Evangelium. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und deswegen war das nicht eine Frage, so Jesus hebt alles auf und keiner ist mehr unrein. So war das nicht. So ist das nicht zu verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Jesu fassen. Und somit kommen wir zu dem vorletzten Punkt, rein und unrein im Neuen Testament grundsätzlich. Jetzt schon ein bisschen weiter von Markus allein gelöst. Jesus hat die Reinheitsvorschriften ja nicht aufgehoben, aber er hat doch die Inhalte sehr anders bestimmt. Was ist unrein? Und wie wird Unreinheit wieder aufgehoben? Wer reinigt? Wie wird gereinigt? Jesus selber lebt so. Er hat Umgang mit Zöllnern und Sündern. Und so wie der, und so in diesem Zusammenhang verstehen wir auch, welcher Unmut, welches Unverständnis bei den Menschen aufkommt, wenn die da zusammen sind, bei den Pharisäern, vornehme Gesellschaft, und kommt eine Frau und berührt Jesus. Sie wäscht ihm die Füße. Sie weint. Und die sitzen und sagen, das kann doch nicht sein. Der erlaubt das, einem unreinen Menschen sich zu berühren. Für sie ist das unverständlich, aber hier ist gerade der Herr der Tora. Und so verstehen wir das auch, wenn man das weiter ausbaut und wenn man seine Frömmigkeit nicht immer wieder neu an das Wort Gottes ausrichtet. Und hier werden wir ringen müssen, Geschwister. Auch als Christen des Neuen Testaments. dass wir immer wieder neu zum Wort kommen. Und das werden wir merken, es ist nicht ein Gesetzbuch, das wir aufschlagen und sagen, so das Paragraph so und so und so und so. Es ist Leben, es ist Geist, aber es sind auch Worte der Wahrheit, es sind Gebote und Gesetze da, auch im Neuen Testament. Und wir werden immer wieder neu ringen, damit wir hier den Gedanken verstehen. Und Jesus so eindringlich sagte, ich will, dass ihr das fasst, was hier geschieht. Es sind bestimmt 20 Jahre der Gemeindegeschichte schon vergangen, wie Bruder Schmidt damals sagte, und sie haben den Apostelkonzil und sie wissen immer noch nicht so recht, wie gehen wir damit um? Wie machen wir das jetzt? Und so ringt sich doch der Geist durch, dass eine Offenheit für die Heidenwelt geschieht und dass Jesus die Inhalte von rein und unrein doch sehr neu bestimmt. So verstehen die Aposteln das, denn das wird auch von Paulus immer wieder neu ins Gespräch gebracht. Und er betont das. Wir können uns solche Worte wie Römer 14 lesen, wo er dieses Thema einfach auch in das Gemeindeleben seine Zeit reinbringt, damit da eine Grundlage des Evangeliums geschieht, wo nicht jeder einfach sagt, für mich ist alles richtig, sondern wir ringen um die Wahrheit Jesu. Ich lese den Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achte für den Herrn darauf. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn nicht darauf. Wer isst, der isst dem Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Geschwister, das ist die Vielfalt des christlichen Glaubens. Und die ist teuer, die ist wertvoll. Dass in meiner persönlichen Frömmigkeit, ich würde das mal so nennen, ja, wir begrenzen sehr einengen. Nur, was wir nicht machen sollen, wir sollen das nicht auf alle übertragen. Das ist hier, was Paulus sagt. Hier spricht er von christlicher Freiheit, nicht von dem, jeder macht, wie er es will, sondern er sagt, wenn du was vor dem Herrn tust, dann tu das vor dem Herrn. Und das ist die Erfahrung der Gemeinde einfach auch gewesen, dass diese Prägung, der Alltag, das Leben in dieser Reinheitsgeboten, das konnte man nicht einfach so von heute auf morgen auflegen. Aber die Gemeinde hat darum gerungen. Wir fassen das jetzt einfach zusammen. Der Herr Jesus, der handelt hier als der Herr, der das Wort gegeben hat. Und deswegen kann er hier sagen, auch wenn Sie von den Überlieferungen der Ältesten sprechen, da geht er zurück auf das geschriebene Wort und sagt, was den Menschen wirklich verunreinigt und was den Menschen wirklich reinmachen kann. Es bleibt auch für uns heute, Geschwister, ein geistliches Merkmal. Es wird nicht aus dem Inhalt des Glaubens verschwinden. Rein und unrein bleibt doch jetzt. Aber was macht uns unrein? Und wer macht uns rein? Und in diesem Sinne hat Markus einen großen Dienst getan an die ganze neutestamentliche Missionsgeschichte. Er hat diese Worte aufgegriffen, die jetzt das möglich machten, dass die Missionare, die von ihrem Herkunft her Juden sind, einen Heiden begegnen und mit ihm Gemeinschaft haben können, zusammen essen können. Und wie schwer dem Petrus das fällt, lesen wir wie im Galaterbrief bei Paulus, dass er sagt, Petrus, so prägen wir die Gemeinde nicht gut, wenn wir einmal so machen, einmal so und jedem zum Gefallen leben. Das wird nicht gehen. Wir müssen hier Klarheit schaffen. Und sie ringen darum. Sie schaffen die auch. Aber der Markus hat hier einfach der Gemeinde im missionarischen Sinn einen großen Dienst geleistet. Ja, wir werden abschließen. Ich werde beten, Geschwister, lass uns dazu aufstehen.